Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Future Limited, unserem Science-Fiction-Podcast, den wir mit Liebe für euch machen und alle, die Science-Fiction gerne lesen oder gerne gucken. Und wir sind wie immer Jochen Dreier und Max von Malotki. Tag!
Guten Tag!
Ach, ich freue mich so. Ich freue mich so, dass wir endlich wieder mal eine Runde machen, weil wir natürlich, wie ihr wahrscheinlich auch, zu Hause rumhängen ganz viel.
Ich mache das immer, Max.
Ja, ach so, ja gut. Okay. Also sagen wir mal so, für alle anderen ist es ein bisschen hart, für Jochen ist es nichts anderes. Ja.
Jochen ist so laut in der Nachbarwohnung.
Absolut, alle sind da. Es muss furchtbar für dich sein. Ja, also, aber wir haben natürlich für den Fall, dass ihr zu Hause seid und ich denke, was soll ich denn jetzt machen? Da ist unsere Antwort natürlich, lest einfach mehr Science-Fiction-Bücher oder guckt euch Serien an oder Filme. Aber Bücher können einen ja vielleicht auch nochmal ganz anders oder so reinsaugen und erden einen auch so ein bisschen. Und deswegen empfehlen wir Bücher sehr, sehr gerne, gerade für diese Zeit. Tatsächlich habe ich gesehen, Jochen, Bücherkäufe gehen in die Höhe. Die Leute lesen auf einmal wieder ganz viel.
Ja, es stimmt. Leute lesen, aber gleichzeitig gibt es auch echt nicht so coole News für die Branche, weil Amazon zum Beispiel hat bis Ende April jegliche Buchkäufe von deutschen Verlagen eingestellt. Weil die sagen, so viel wird jetzt nicht gekauft. Wir konzentrieren uns lieber auf Haushaltswaren und so. Und wenn wir was brauchen, kommen wir auf euch zu. Aber erstmal liefert man nichts. Wir brauchen keinen Nachschub, wir haben genug.
Ah, krass. Ja, also, gut. Und für die Buchhandlung ist es natürlich auch die Hölle, das muss man mal dazu sagen, weil die einfach geschlossen haben. Und ja, wollen wir mal hoffen, dass bei der Nummer am Ende die kulturelle Szene nicht so sehr leidet und irgendwelche Verlage pleite gehen.
Also ja, auf jeden Fall.
Auf der einen Seite ist es cool, dass die Leute lesen, auf der anderen Seite ist das natürlich schwierig. Was wir jetzt gemacht haben, muss ich zugeben, wir haben uns das auch, wir haben uns die Bücher online geholt und ich habe das jetzt, weil wir für heute nur eine Novelle mitgebracht haben, also was Kurzes, ich habe es tatsächlich auf dem Handy gelesen, du auch, ne?
Ja, ich auch, ja. Mhm.
Und manchmal finde ich das ganz gut. Ich bin immer wieder begeistert davon. Ich weiß aber auch, dass ich dann beim nächsten Buch wieder ein Buch in der Hand haben will.
Das ist ja immer so ein ganz komisches Verhältnis zu E-Books. Also jetzt gerade fand ich es auch wieder toll. Irgendwie, gut, es war eine Novelle. Das hieß, jetzt so ganz lange habe ich mich nicht daran aufgehalten und dieses Gerät noch mehr in der Hand gehabt, das sowieso schon. Aber ich mochte diese Funktion. Ich mochte, dass man markieren kann. Ich mochte, dass man mal was nachschlagen kann im Buch und so fort. Eine Definition bekommt und so. Also diese ganzen Funktionen, die halt so ein elektronisches Buch bietet, die sind schon total toll. Ja, und gleichzeitig, ja, geht es mir genauso wie dir, will ich wieder ein Buch in die Hand nehmen. Ich freue mich auch wieder, mit dem Buch mich ins Bett zu setzen. So. Ja.
Vor allen Dingen, es ist halt so, der Punkt für mich ist immer, es ist dann so unpersönlich, ab dem zweiten Buch merkst du es dann. Das erste Buch ist noch so, okay, ja, das lese ich jetzt mal da drauf. Und das zweite Buch, dann denkst du, okay, es ist wieder nur mein Handy, was ich in der Hand habe. Und klar ist das eigentlich Bullshit, weil ein Text ist ein Text, aber ich finde Cover, Haptik und so, da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen bei uns im Podcast.
Ja.
Das ist einfach was, wo man so denkt, boah, schade, ich hätte jetzt gern sowas so, ne? Wie dick ist das eigentlich? Wo bin ich in dem Buch wirklich? Und ich kann es auch sehen an der Seitenkante und so. I don't know. Aber egal, also auf jeden Fall, ich habe mich auch ein bisschen gefreut, dass es so war. Und wir haben schon verraten, es ist eine Novelle, die wir heute besprechen wollen. Und da muss ich sagen, dafür mag ich die Verlage. Insbesondere die Science-Fiction-Verlage, die sich natürlich immer wieder neue Leute suchen müssen. Und die dann Neulinge oder Newcomer nehmen und die vielleicht in zwei oder drei Magazinen schon mal was veröffentlicht haben und die dürfen dann mal testweise so eine Novelle veröffentlichen und die kommt dann auch manchmal tatsächlich nur in E-Book-Form raus, das ist heutzutage manchmal so und wir haben uns was rausgesucht, was im letzten Jahr schon erschienen ist, das wollten wir immer mal lesen, da kamen aber diese ganzen dicken Bücher und wir fanden den Titel aber immer schon so cool und deswegen haben wir uns für diese Ausgabe von Future Limited vom Science Fiction Podcast rausgesucht, von Lina Rather, Sisters of the Vast Black. Und ihr denkt es euch vielleicht schon, es geht um Nonnen im Weltraum. Ich habe erst gedacht, Nonnen im Weltraum, Jochen, ist das jetzt? Ich habe erst gedacht, Asche auf mein Haupt, dachte an Schweine im Weltall, ich dachte an die Muppet Show und dachte so, komm, wenn das was Lustiges ist, du willst jetzt nicht irgendwie so eine Verarsche über Nonnen im Weltraum lesen. Und dann haben wir es uns aber, nachdem wir so ein bisschen so einen kleinen Einblick drin bekommen haben, worum es da geht, dachte ich, oh, ich glaube, das ist gar nicht lustig, sondern ganz im Gegenteil. Und das probieren wir mal. Kannst du vielleicht kurz mal sagen, worum es so grob geht?
Die Hauptprotagonisten sind in einem Schiff, auf das wir noch später eingehen. Und sie sind wie ein Wanderorden, also sie haben eine Mutter sozusagen, eine Ordensmutter. Und es gibt dann so 5 bis 7 Schwestern, die dort reisen. Und die reisen durch die verschiedenen 4 Systeme sozusagen, die besiedelt sind vom Menschen. Und besuchen zum Beispiel Kolonien und dann taufen sie dort Kinder oder sie verheiraten jemanden oder sowas. Ne? Und das ist so die Grundgeschichte. Ja? Also quasi die Kirche ist mit expandiert mit der Menschheit durch die Systeme. Alles wird schon noch aus Rom gesteuert tatsächlich. Aber es ist sehr lustig, es gibt ganz schöne Stellen. Also der Pontifex.
Zu viel Asterix.
Der Pontifex.
Ja. Idefix Maximus, ist schon richtig. Idefix Maximus, ja.
Der Pontifex hat immer noch sozusagen alles in der Hand. Die Nonnen reisen durch die Welt. Das ist die Grundgeschichte. Und natürlich.
Ich finde es ganz kurz, wenn ich da mal einhaken darf. Ich fand es schon krass, weil wir, die wir jetzt nicht im Weltall unterwegs sind und für die das eigentlich eine ziemlich teure Veranstaltung wäre, überhaupt nur in die Umlaufbahn zu kommen. Ne? Die Vorstellung, dass so ein paar Nonnen im Weltraum unterwegs sind, um hier und da mal irgendwie ein Kind zu taufen, da dachte ich auch so, okay, das ist mal special. Also so, wie man früher in der Welt unterwegs war, als die Welt noch nicht erkundet war, ne? Hier irgendwie auf unserem Planeten Erde und sich da eben Wanderprediger unterwegs auf den Weg gemacht haben, um eben solche Aktionen zu vollziehen, wo man auch gedacht hätte, ihr gebt euch die ganze Mühe, um irgendwie in so eine Siedlung zu gehen, wo vielleicht gerade mal 20 Leute sind, um dann denen irgendwie zu helfen oder eine Messe zu lesen. Verrückt, ja. Und genauso verrückt fühlt es sich da auch wieder an. Das fand ich eine geile Übertragung, muss ich sagen.
Ja, ja. Ich finde auch, von vornherein fand ich die Auseinandersetzung von sozusagen Kirche im Weltraum und als Weltraumwanderer total gut gemacht, weil sich damit auseinandergesetzt wurde, zum Beispiel, dass ja diese Nonnen eigentlich an Gott glauben, an die katholische Kirche glauben, aber gleichzeitig sehr sich mit der Physik auseinandersetzen müssen, die halt nun mal eigentlich so auch eine Art von nun mal großer Gott ist im Weltraum, ja. Also es wird auch irgendwo so ähnlich gesagt. Also die Bibel sozusagen, wie die Bibelgeschichte verweben mit, nun irgendwie passt die Bibelgeschichte mit der Erschaffung der Welt gar nicht so gut in die physikalische Erklärung des Universums zusammen. Also das wird aber ganz schön und ganz klein irgendwie so in so ein paar Gedanken von den verschiedenen Nonnen, von denen immer wieder erzählt wird, so eingewoben. Das hat mir gleich von Anfang an total gut gefallen. Also
man war so gut in dieser Geschichte und bei den Leuten, ne?
Ja, ganz schnell. Ja. Wirkte, also das hat mich beeindruckt, weil ich jetzt nicht jemand bin, der denkt, oh cool, es geht um Religion. Und die erste Szene ist, wo jemand ein Kreuz an die Wand hängt. Das ist eher so ein bisschen abschreckend für mich, weil, obwohl ich katholisch erzogen worden bin, habe ich mich davon sehr entfernt. Und das ist jetzt irgendwie nicht so mein Hauptthema, wo ich denke, aber hoffentlich geht das jetzt nicht die ganze Zeit so um wirklich religiöse, theologische Probleme, obwohl das auch sehr spannend sein kann. Aber es hat mich wirklich sofort reingezogen. Ich habe sofort angefangen, die Charaktere, die Protagonisten zu mögen. Das fand ich, also ich wollte das. Und wo du eben meintest mit dem Geld, ne? Da kommen wir auch noch hin, weil ich finde, warum die sich das leisten können, das hat was mit dem Schiffdesign zu tun. So. Und warum es nämlich gar nicht so teuer ist. So.
Wir können da vielleicht mal drauf eingehen an dieser Stelle, weil das auch ein bisschen zusammenpasst, weil wir ja gerade bei den Charakteren sind. Und man muss wissen, wenn Menschen sich entscheiden, da in so einen Orden zu gehen, das ist ja hier auf der Erde nicht anders, dann haben die natürlich in der Regel ein Leben davor. Ne? Also die haben irgendwie schon was erlebt. Vielleicht wollen sie einer Sache entfliehen. Ja, und ich rede jetzt nicht unbedingt nur von einer kriminellen Vergangenheit, sondern einfach nur, sie wollen woanders hin, wollen ein anderes Leben anfangen. Und das Ding ist, dass diese Schwestern auf einem Raumschiff unterwegs sind. Es handelt sich nicht um ein normales Raumschiff, wie wir jetzt so denken würden, also irgendwas, was wir auch bauen, sondern in dieser Novelle gibt es sogenannte Bio-Ships. Also es gibt Schiffe, die lebendige Wesen sind, ja, im Kontrast zu Dead-Ships, also ne, so wie totes Holz quasi. Das sind halt lebendige Wesen. Und die eine Ordensschwester, die da mit dabei ist, Sister Gemma, die ist sozusagen ja, so ein bisschen fast wie so ein Bioingenieur. Und ich lese mal kurz die Stelle vor, wo das eben beschrieben ist, weil sie natürlich diese Vergangenheit auch so ein bisschen hat, die sie dafür qualifiziert. Before she took vows, Sister Gemma had grown up on a shipyard in orbit around Saturn. Her first job at 14 and a half was coaxing juvenile ships from their larval stage, where they looked like any Eleusia chlorotica clinging to any coast on old Earth, to the stage where they could be introduced to the vacuum. In shipyards, captive ships were bred by hand by biologists. Also sie hat quasi mit 14,5 Jahren angefangen, so ganz kleine, als so im Larvenstadium befindliche Schiffe halt noch eben zu pflegen. Und dann werden die immer größer, bis man sie eben ins Vakuum rauslassen kann, bis sie das eben halt aushalten. Ja. Und dann gibt es eben so Shipyards, da wachsen die dann, wenn die zu groß werden. Und dann gibt es eben Biologen, die kümmern sich dann um die. Und das klingt jetzt so ein bisschen, wenn wir das so kurz sagen, klingt das so wie, ja, nette Idee, aber es ist wirklich sehr detailliert und es kommt immer wieder vor. Und ich finde, dass die Autorin sich echt Mühe gegeben hat, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Fleisch dran zu geben und dass man das Gefühl hat, so Kugel, boah, wie diese Schiffe, irre, wie die funktionieren und ach, okay, das machen die und ach, okay, und Krankheiten, ach, interessant und antiviral und und so. Das fand ich toll.
Ich finde, das hat sie ganz toll gemacht, weil sie, also alleine schon, wie man sich da drin bewegt, also es ist nicht so Riesenschiffe oder zumindest hast du jetzt nicht so mega viel Platz, wo du als Menschen drin leben kannst in diesem Schiff. Also was sozusagen frei ist als Lebensraum. Aber wie die Türen funktionieren, das sind eigentlich Muskeln, die halt sich zusammen und auseinanderziehen. Wenn sie sich irgendwo hinsetzen, dann streicheln sie so ein bisschen auf der Haut rum und dann wächst da halt quasi so der Stuhl raus. Ja, also das hat sie so schön beschrieben. Und ich finde auch die Idee durchdacht, also natürlich. Also ob das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich habe eben extra nochmal über Schnecken gelesen, weil sie es als eine Art von Gastropoden beschreibt. Also so eine Art Schneckenart, Space Slugs quasi. Und natürlich gibt es ja Schnecken, die in sehr, sehr, sehr extremen Lebensbedingungen leben. Ja? Also zum Beispiel Tiefseeschnecken, ja, die irgendwie 2500, 3000 Metern leben, die halt extrem viel Druck abkönnen. Ja? Und das ist natürlich ein interessanter Gedanke. Ja? Also könnte man sozusagen irgendwie das hinbekommen, dass diese Lebewesen halt auch im Vakuum, im Weltraum leben können und dort halt auch die Bedingungen abkönnen. Ja? Also diese Idee ist auch ja nicht total neu. Die wurde ja schon öfter gedacht. Ob es Lebewesen geben könnte, die im Vakuum des Universums leben könnten, so des Weltalls leben könnten. Und ich finde, dass sie das so, obwohl sie könnte ja ein ganzes Buch nur darüber schreiben, aber sie bringt es so schön immer nebenbei in die Geschichte ein, auch die Sister Gemma, was du eben meintest, ihre Backstory und warum sie es so gerne mit Schiffen beschäftigt und was sie so daran fasziniert und sowas alles und wie sie mit diesem Schiff umgehen und dass sie das, dass es auch nicht super schnell ist und dass sie jetzt auch nicht einfach so irgendwie das so zwingen können, jetzt so eine schnelle Kurve zu reißen oder sowas in der Art, sondern das ist halt alles so ein bisschen, es ist eher so ein langsames Reisen, es ist auch ein Reisen, das nicht so teuer ist, ja, man muss dieses Schiff füttern, damit es halt am Leben bleibt natürlich, aber du musst nicht die ganze Zeit irgendeinen Hyperdrive halt irgendwie füttern, ja, also es ist halt irgendwie ein Lebewesen, so, und das, ja, irgendwie passt das alles ineinander. Das ist ganz schön verwoben mit der Grundgeschichte und mit der Crew, die dort an Bord ist. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Also, woran mich das dann erinnert hat, ich habe natürlich auch mal versucht, so Parallelen zu ziehen und auf der einen Seite hast du dann sehr, es ist jetzt überhaupt kein Western, ne? Aber so diese Beziehung vom Reitenden und seinem Pferd. Mhm. Also dieses, du hast ein Tier, für das du sorgen musst, das dich transportiert, aber wo du eben halt auch drauf aufpassen musst, dass du nicht zu schnell auf ihm reitest, dass es dann nicht irgendwie kaputt ist und so weiter. Diese Sachen, das spielt da alles eine Rolle. Und ich fand das deswegen spannend, weil es natürlich in der Science-Fiction-Geschichte immer mal wieder auch Romane gegeben hat, wo man so lebende Schiffe hatte. Also allein wir hatten in unserem Podcast schon, glaube ich, zweimal die Gelegenheit, mindestens einmal bei Binti, da haben wir auch die Kurzgeschichten gelesen, da gab es auch ein lebendes Schiff und dann, wie hieß denn nochmal das andere hier, das mit den Walen, mit den Space Whales?
Ich drehe mich gerade um.
Elizabeth Baer war das.
Ja, ich weiß. Ich habe das
Ancestral Night.
Oh, fuck, ja.
Ja.
Wir sagen mal.
Entschuldigung, wir haben es uns nicht so genau gemerkt, weil Ancestral Night war jetzt nicht so super gut, aber da gab es halt auch so Lebewesen, die im Weltraum unterwegs waren. Das waren keine Schiffe, aber zumindest Lebewesen, die im Weltraum gelebt haben. Das Ding ist, dass es gibt es auch aus älteren Romanen.
Ja, ich muss daran denken, weil ich habe letztens, weil die gerade bei Amazon Prime sind, da habe ich nochmal reingeschaut in Lex. Ganz alte, ganz skurrile Science-Fiction-Serie.
Da hast du wirklich reingeguckt?
Ja, aber die erste Staffel, ich kann die erste Staffel ja nur empfehlen. Das ist halt einfach eine komplett andere Art, so low-budget gemacht. Und dann Eva Havermann als quasi Schauspielerin, die noch nie auf einer Bühne gestanden hat, großartig. Aber da ist halt das Raumschiff tatsächlich auch so eine Art flügellose Libelle. Also Lex ist quasi die Libelle. Aber deswegen muss ich daran gerade sofort denken, ja.
In der Science-Fiction-Literatur ist es halt so, dass ich habe das Gefühl, dass die Berührungsängste da ein bisschen zurückgegangen sind, weil Science-Fiction auch ein bisschen bunter und weicher geworden ist in den letzten Jahren. Das gab es zwar immer, aber du hast natürlich immer sofort den Verdacht, dass wenn es so Bioships oder sowas gibt, dass dann irgendwas, wenn es biologisch wird, dass es dann wächst, ja, und dann hast du direkt so eine Fantasy Aspekte drin. Also wenn, weißt du, wenn Aliens ihre Schiffe züchten oder ich habe dann immer so gedacht an sowas wie Elfen, die irgendwie das Holz in eine richtige Form singen und so Krams. Ne?
Ja,
und dann, da gab es dann natürlich immer den Verdacht, okay, ist uns das zu nah an Fantasy dran, wenn das jetzt hier zu biologisch wird und wo ist denn eigentlich die Technologie? Ne? Und ich finde, dass es in letzter Zeit nicht mehr so viele Probleme gibt, dass die Leute sagen, so ich möchte das möchte ich nicht oder das ist mir nicht pur genug. Ich finde, das macht hier überhaupt, ist hier überhaupt kein Problem.
Null.
Ich finde es auch deswegen geil, weil es in so ein bisschen im Kontrast stattfindet, weil du hast diese sogenannten Dead Ships, also es gibt ja gebaute Raumschiffe, aber du hast natürlich mit dem Orden auch sowas Altertümliches, was eben eine ganz alte, ja tausend Jahre alte Anbindung hat an Glauben, der so lange zurückgeht, und die leben in diesen lebenden Schiffen und treffen dann eben auf diese technologische, also andere, die technologische Schiffe benutzen, und ich fand das super im Kontrast, für mich hat das sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, es hatte sowas von wie so ein alter Orden, wie so ein Kloster, wo die fast autark leben, ja, also die selbst ihre, die wie früher Klöster halt selbst gebacken haben, Schweine und Kühe hatten und Bier gebraut haben oder was in der Art, ja, so,
ja, genau.
So irgendwie sehr nah an der Natur. Dran.
Nur halt super mit so Bioengineering, ne? Das ist halt schon ganz geil.
Ja, genau.
Ich habe hier eine Stelle, hatte ich mir sogar noch markiert, das ist ja der Vorteil, wir haben es gerade gesagt, wenn dieses Schiff, deswegen die Beschreibung finde ich auch ganz geil, wenn das Schiff auf dem Planeten landet, beziehungsweise in Orbit, ja, geht. The whole ship shivered when they broke the atmosphere. Outside it was unfurling its tough outer skin to reveal the soft, darker green flesh underneath and absorb the filtered sunlight. It would expand its cilia to drink in the moisture from the clouds and all of the nutrients, helium mostly, on this little ball of rock that it could not take in when it was compacted against the pressures of space. Und solche Details, dass das Viech dann erstmal sich so öffnet, so wie als würdest du wie so ein, weißt du, dein Fell so, und dann fängst du an Helium einzuatmen, weil du das sonst nicht kriegst und so. Ach, das fand ich toll.
Genau, also du hast eine Szene rausgesucht, die ich wusste sofort, welche du vorliest, obwohl ich es vorher nicht wusste, weil ich die auch so schön fand. Das sind vier Sätze, die du gerade gelesen hast, und das sind so viele Bilder. Und da, wie du es am Anfang gesagt hast, da muss ich jetzt gerade nochmal das große Lob auf das Buch, auf den geschriebenen Text wirklich hier bringen. Vier Sätze und es ist eine Welt in meinem Kopf entstanden. Der Wahnsinn. Ich habe da wirklich etwas reinfliegen sehen. Ich habe gesehen, wie sich das ausgebreitet hat, wie die grüne Haut plötzlich zu sehen war und die Sonnenstrahlen, die halt quasi durch die Wolken gebrochen sind und halt dann die Fühler, ja, die halt dann irgendwas einsaugen, und es war alles so lebendig und es war halt so was ganz anderes als einfach nur so ein brennender Klotz, der halt irgendwie so da durchrauscht mit, weißt du, mit, keine Ahnung, mit Raketenantrieb. Das hatte halt so was ganz Filigranes und trotzdem was Mächtiges und einfach, ja, toll. Und überleg mal, was das für ein Aufwand wäre, diese Bilder in Film herzustellen, ja, und damit die auch uns heute noch begeistern, damit wir die schön finden, ja, und damit die halt diese Poesie entwickeln können. Also das ist eine extrem krasse Aufgabe, und hier hat das, und das halte ich der Liner Raza auch das rechne ich hier hoch an. Das ist wirklich gut geschrieben auch. Also
total.
Das passt auch. Ja.
Und ich finde, sie hat es geschafft innerhalb dieser recht kurzen Geschichte, also was waren das, 150 Seiten oder sowas?
Ja, liest man, wenn man nicht müde ist, an einem gemütlichen Abend durch. Also wirklich.
Absolut.
Ja, ja.
Und es ist spannend, das ist auch eine tolle Geschichte dahinter. Auf wir haben jetzt Fall. Ja nur so ein bisschen das Setting erklärt und diese Bioship-Geschichte. Es geht eigentlich, es ist sehr historisch, also weil es geht natürlich darum, dass wir so einen Orden haben, der durchs Weltall unterwegs ist und diese Beziehung zu Rom und dieses, eigentlich muss man noch auf die Kirche hören, wo es zum Beispiel gerade so ein neues Kirchenoberhaupt gibt und es gibt ein bisschen so einen Umschwung und auf einmal gibt es einen ganz neuen Sound von der Erde und die Erde versucht wieder so ein bisschen die Macht an sich zu reißen und wie reagiert man da und über dieses Ganze, wie sich Strukturen verändern, nach einem großen Krieg übrigens, der stattgefunden hat, das ist sozusagen die Backstory, wie sich diese Strukturen verändern, darüber wird halt viel über dieses Universum erzählt, wie die Menschheit funktioniert und auch wie das funktionieren kann, überhaupt so ein riesengroßes planetenumspannendes Imperium stabil zu halten und wie sich das auch wellenweise verändert, ja, und was ist wichtig und so. Und darüber wird quasi, diese Geschichte wird erzählt über auch die Backstories der ganzen verschiedenen Leute, die da auf diesem Schiff sind. Und das macht so viel Spaß und ich habe gedacht so, wow, ey, andere kriegen das nicht in einem Roman untergebracht, was Lena Rother da in dieser Novelle untergebracht bekommen hat. Ich habe im Grunde dieses Setting von diesem Universum ist so gut gewesen, ja. Und du hast tatsächlich ja sogar, möchte ich fast sagen, mehrere Parteien und auch fast schon mehrere Blickpunkte. Normalerweise hast du bei solchen Novellen und Kurzgeschichten hast du so eine Geschichte von einer Person, die wird durcherzählt. Mhm. Hier waren es auf jeden Fall mehrere. Mhm. Also sie hätte das Ding auch locker auf 300 Seiten ausbauen können. Ich finde es cool, dass sie es nicht gemacht hat, weil dadurch war das so ein super geiler Snack.
Ja.
Sehr komprimiert, ja. Fand ich richtig, richtig toll.
Ja, und wie du das sagst, ne? Ich fand es an keiner Stelle fand ich es überladen und da hatte das Gefühl, sie versucht jetzt hier so viel von ihren Ideen, die offenbar in ihrem Kopf sind, rauszuwerfen, diese Geschichte, um zu zeigen, was sie alles kann. Es hat immer das Gefühl vermittelt, dass das genau so eingesetzt ist, weil es das jetzt hier braucht und dass jeder Charakter, der dazugekommen ist, selbst es kommt noch so ein Priester da später dazu, den braucht es für eine bestimmte Sache in dieser Geschichte. Und der wird vorher ein bisschen eingeführt, diese Konflikte auch zur Kirche, zur Erdkirche, die halt alles bestimmt zu den Orden, die halt viel rumfliegen und so, die halt vielleicht schon so ein bisschen andere Ansichten haben oder ältere. Dafür braucht es ihn und er wird irgendwo eingeführt und er hat gleich einen festen Charakter und es braucht so wenig, sie braucht so wenig Platz, um Charaktere aufzubauen. Das fand ich wirklich beeindruckend und ich fand das hinten raus immer schöner, wo ich gedacht habe, also diese Geschichte, die hört man schon ein bisschen raus, wir wollen nicht zu viel verraten, weil es nicht so lang ist und weil man relativ schnell etwas verraten was man irgendwie nicht verraten sollte, sondern man sollte diese Geschichte lesen. Aber ich finde, es ist einfach insgesamt ganz, ganz toll aufgebaut und es hat mir richtig Spaß gemacht. Also das war so ein Buch, wo ich gedacht habe, das hätte ich mir auch gerne jetzt in den Schrank gestellt.
Ja, absolut. Ich hätte es jetzt auch gerne als Papier. Ja. Es ist etwas Episches im Kleinen. Das hat man ja nicht so häufig.
Ja.
Mir hat das sehr gut gefallen. Und was ich interessant fand, ist, ich mochte, deswegen wollte ich es auch lesen, als ich gehört hatte, dass es jetzt nicht irgendwas Lustiges ist. Ich mag eigentlich so Romane, die oder auch Filme, die in diesem Bereich spielen. Also Dan Brown hat ja so Kirchenthriller geschrieben, die auch verfilmt worden sind. Und Umberto Ecos, Der Name der Rose, mochte ich als Buch wie auch als Film. Hier mit Sean Connery, super duper gerne. Und was ich toll finde ist, du hast, und das haben wir ja häufiger mal in diesem Podcast und zum Thema Science Fiction, du hast im Grunde eine sehr bekannte, weil Jahrtausende alte Tradition, aber auch eine sehr unbekannte, weil oft ja so für sich agierende Tradition, die du doch nicht so mitbekommst, weil weißt du, was so ein Orden eigentlich genau macht, dann sagt man immer Bierbrauen, aber du weißt natürlich nicht viel mehr als das oder dass die dann irgendwie beten zusammen oder dass der eine macht dann den Garten und dann musst du irgendwie die Halle schrubben mit einem ganz kleinen, Bürste oder so. Ja, sowas weiß man dann mal, hat man schon mal gehört und mitbekommen, aber es ist natürlich sehr zurückgezogen alles und dann hast du hier so ein Science-Fiction-Ding, wo sich das im Grunde mischt. eine alte Erdtradition, also eine super alte Erdtradition, die man eigentlich kennen müsste, aber auch nicht kennt, die auch ein bisschen wie alien-esque ist, ja, und die dann nochmal irgendwie in so ein Science-Fiction-Ding gedreht worden ist, weil sich dann natürlich auch nochmal was geändert hat. Und dann darüber sowas aufzuarbeiten, was zutiefst menschlich ist, nämlich, dass man Leute hat mit Alter, mit Ballast, mit alter Schuld, mit der Frage, wie arbeitet man sowas auf, und das dann in so ein Weltraum-Setting packst. Und das hat Lina Rather wirklich super gut gemacht und dabei noch ein halbes Universum erfunden mit einer Backstory, die total faszinierend ist und die sich im Grunde innerhalb dieser kleinen Geschichte auch ein bisschen auflöst. Ich bin gespannt, ob sie in diesem Universum noch was anderes machen wird oder ob da ein Debütroman von ihr kommt, weil das glaube ich, dass das kommen wird, der sich mit was ganz anderem beschäftigt. Aber das ist eine Autorin, die wir auf jeden Fall im Auge behalten werden.
Ja, ich würde mich wundern, wenn, also so viel ich gesehen habe, wurde das auch echt gut besprochen, das Buch. Ich glaube, dass Thor sich das nicht nehmen lassen wird, zu sagen, hey, komm, versuch mal deinen Roman zu schreiben. Ich würde mir das sehr wünschen, ob in diesem Universum, wo ich so denke, also ich würde gerne in diesem Universum noch mehr Geschichten lesen. Also das ist, ich stelle mir das fast so ein bisschen vor wie so einen sehr, sehr guten Science-Fiction-Film, der halt eine Geschichte erzählt und dann ist der halt auch zu Ende und du denkst so, boah, ich will mehr wissen, aber es kommt nie wieder etwas, ja. Also es wird nicht fortgesetzt und nicht noch Teil 3 und 15, sondern es bleibt bei dieser einen Geschichte, wo du aber immer dir selbst so weiter denkst, was könnte es da noch geben? Wäre für mich auch okay, aber halt ist so vielversprechend und in der Welt, in der wir leben, ist halt, wird halt auch gerne weiter erzählt in solch aufgebauten Universen. Aber wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten. Ich wollte noch einmal ganz kurz zurückkommen auf dieses Klosterding, was du gesagt hast, und diese Tradition, die es dann in so einem Orden gibt. Ich fand das auch sehr schön, nur so als kleines Beispiel, dass sie gesagt hat immer, und dann gab es die nächste Glocke. Er hat immer so von Bells gesprochen oder so. Dann sind sie noch, Seven Bells sind sie noch geflogen. Also sozusagen, weil oft ja irgendwie in so Orden, Klöstern das so eingeteilt wird, dass du irgendwie, keine Ahnung, der Tag verschiedene Teile und dann hast du das Morgengebet, dann hast du so und so viel Zeit und dann wird wieder gebetet und sowas. Ja, das ist ein bisschen als Laie jetzt gesagt. Und
ja, da vor allen Dingen, wenn du im Universum unterwegs bist, hast du ja auch nicht irgendwie so einen Nacht-Tag-Zyklus. Genau, du musst dir ja wahrscheinlich genau das nehmen.
Ja, ist ja wahnsinnig
hat mich so ein bisschen auch, wo wir gerade, ich habe es tatsächlich jetzt gerade erst, ist es mir wieder eingefallen, während wir sprechen, aber ich fand es auch toll, Neal Stephenson, Anathem war ja auch eine Geschichte über so einen Orden. Ja. Und auch in Science-Fiction über den Orden. Also das war auch total faszinierend, dass man da diese Abläufe in so einem ganz anderen Kontext hatte, ja.
Habe ich jetzt überhaupt, das ist auch wirklich krass, weil ich hatte das überhaupt nicht verbunden jetzt gerade.
Das ist mir auch gerade, es ist mir echt gerade, der Groschen ist gerade erst gefallen, als du das meintest mit der Bell und da dachte ich so, warte mal, Moment mal, Neil
aber
Stephenson,
das ist, das ist für mich jetzt einfach noch ein zusätzliches Lob für diese Autorin. Dass sie es geschafft hat, dass ich das als etwas Neues, als dass ich nicht gedacht habe, das ist irgendwo schon mal so gewesen. Das habe ich so als neue, eigene Geschichte total wahrgenommen und habe es auch als das genau so gemocht.
Und ganz ehrlich, aus dem Ding könnte man einen super Film machen.
Oh ja, ein Wahnsinnsfilm, auf jeden Fall. Aber
aus dem Ding könnte man so einen guten Film machen.
Ja.
Würde ich sagen.
Also es ist ein Drehbuch. Das perfekte Drehbuch, das hat eine super Länge. Das kannst du schön in 2 Stunden machen, den Film. Müssen wir den Sebastian Kohm einfach.
Müssen wir dann drehen. Du hast doch da in Leipzig, hast du nicht Freiflächen, wo wir irgendwie ein großes Studio aufbauen können? Und wolltest du nicht eh immer ein Bioship züchten? Kannst du nicht einfach mal mit sowas anfangen?
Mach das doch mal, Jochen. Es gibt so, kennst du das da hinten, wo, also in Kühlschränken gibt es doch hinten immer so einen Abfluss für Kondenswasser?
Ja? Da ist bei mir auch Leben drin.
Ja. Wenn ihr vom Bioship entsteht, dann kommt es von dort. Bin ich ganz sicher.
Ja. Ach ja, genau. Richtig, richtig. Deswegen, ich bin auch gegen alles immun, einfach wegen meines Kühlschranks, glaube ich. Ja. Ich möchte noch mit einem Satz schließen, den viele Leute in diesem Buch, man kann ja immer sehen, was so gemarkert wird in diesen Büchern, wenn man das anschaltet.
Stimmt.
Einen Satz, den viele Leute unterstrichen haben, es geht ja darum, warum überhaupt durchs Weltall fliegen und Leuten auf anderen Planeten helfen, obwohl das irgendwie unsinnig erscheint und so weiter. Vielleicht ein Satz, mit dem wir dann schließen können aus Sisters of the Vast Black von Lina Rather. Wenn die Frage ist, warum sollten wir überhaupt da rausfliegen? We should go. Because I would want someone to come for us, We're all just scattered, lonely specks out here, unless we try to be more. We shouldn't be brutal just because the universe is. Oh,
das
fand ich gut.
Wirklich schön. Ja.
Fand ich gut.
Wirklich schön. Ja.
Junge, Junge, Junge. Gutes Zeug. Deswegen, wir empfehlen euch diese Novelle von Lina Rother, Sisters of the Vast Black, ist elektronisch wunderbar lesbar. Weiß gar nicht, gibt es das auch in Papierform? Ich glaube
ja,
schon,
gibt's
oder?
Ja, gibt es in Papierform. Aber wir haben das damals uns auch entschieden, weil der Lieferzeit war so lange und dann haben wir gedacht, holen wir uns das als E-Book. Und ja, ich war froh, dass ich es jetzt auf dem Telefon hatte, wo wir es jetzt dann kurz vorher gelesen haben. Ja,
ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, damit sagen wir Tschüss, wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Jochen Dreyer und Max Famalotki, macht's gut.
Macht's gut. Ah.
Ja.
Warte. Alter. Es waren drei Anrufe gleichzeitig von dem gleichen. Dann weißt du Bescheid. Das war Personal Studio Link gerade gewesen. Uiuiui.